Ich möchte beten. Ja, wir sind reich beschenkt, guter Gott. Reich beschenkt durch unser Leben, durch all das, was wir haben, um zu leben. Reich beschenkt aber auch dadurch, dass wir dein Wort haben, dass du uns die Bibel gegeben hast, dass wir dieses Wort in den Händen halten können, dass wir darin lesen können, studieren können. Aber dass es eben nicht nur toter Buchstabe ist vor allem, sondern dass es lebendiges Wort ist, dass es uns immer wieder neu anredet, dass du aus diesem geschriebenen Wort ganz lebendig zu uns sprechen willst. Und so bitten wir dich, Herr, dass du das jetzt tust, dass wir recht hören können, jeder für sich, dass wir hören, nicht nur mit den Ohren, sondern mit unserem Herzen. Und dass das, was wir hören, Frucht bringt in unserem Leben. Hab Dank, dass wir das von dir erbitten dürfen. Amen. Der Predigttext für den heutigen Sonntag zum Erntedanksonntag steht in dem 2. Korintherbrief, in dem Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Da schreibt der Apostel Paulus, wir können es hier oben, naja, wenn man gute Augen hat, zumindest mitlesen. Ich meine aber dies, wer da kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer da sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Ein jeder, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. So werdet ihr reich sein in allen Dingen, zu geben in aller Einfalt, die durch uns wirkt, Danksagung an Gott. Denn der Dienst dieser Sammlung hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen ab, sondern wirkt auch überschwänglich darin, dass viele Gott danken. Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott über eurem Gehorsam im Bekenntnis zum Evangelium Christi und über der Einfalt eurer Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen der überschwänglichen Gnade Gottes bei euch. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Liebe Gemeinde, ist das nicht ein herrlicher Erntedanktisch? Davon könnten wohl ein, zwei, je nach Größe vielleicht sogar drei, Familien eine ganze Woche lang satt werden. Und wenn wir da so drauf schauen, dann freuen wir uns dran und da läuft uns auch schon das Wasser im Munde zusammen, obwohl wir ja vermutlich alle heute Morgen gut gefrühstückt haben. Und es gibt so vieles dort zu entdecken. Weintrauben, die aussehen wie Datteln, habt ihr die schon gefunden? Schaut vielleicht gleich noch mal ein bisschen näher kommen und genauer hinschauen. Oder kunstvoll geformtes Brot ist da zu sehen. Und das meiste davon, was wir hier auf dem Tisch haben, so habe ich gehört, wurde uns geschenkt vom Gemüselieferanten der Küche im Diakoniewerk. Also wir wurden reich beschenkt. Und wir leben in einem reichen Land, seit über 70 Jahren im Frieden. Wir haben einen so vorher nie gekannten Wohlstand. In unserem Land muss niemand verhungern. So hörte ich gerade auch in einem Bericht über die Tafeln in Deutschland, die ja immer mehr Zulauf haben. Immer mehr Menschen kaufen dort, bekommen dort unentgeltlich Waren, weil ihr Einkommen gering ist. Und dann sagte ein Vertreter dieser Tafeln in diesem Beitrag, dass in unserem Land niemand verhungern muss. Aber es gäbe eben diese relative Armut. Das heißt, Menschen können sich vieles nicht leisten, was die breite Masse sich eben leisten kann. Sie können sich zum Beispiel nicht so ausgewogen ernähren, wie es eigentlich gut wäre. Das bedeutet aber andersherum ja auch, die breite Masse, die Mehrheit in unserem Land kann das. Wir sind wirklich reich beschenkt. Der große Teil der Bevölkerung unseres Landes ist in einem wirklich nie vorher so gekannten Wohlstand. Und das alles trotz unserer Geschichte, unserer Vergangenheit. Wer steckt hinter diesem Wohlstand? Ich sage das als ein Vertreter der jüngeren Generation, der deutlichen Nachkriegsgeneration. Ihr Älteren habt ganz gewiss einen großen Anteil daran, dass es nach dem Zusammenbruch in unserem Land wieder aufwärts ging. Ihr habt die Ärmel hochgekrempelt und habt ganz sicher schwer gearbeitet. Aber zuvor gab es da schon einmal die Care-Pakete und viele weitere Hilfe. Und dass es wirtschaftlich wieder aufwärts ging, das ist nicht allein eurem Fleiß zu verdanken, ja nicht einmal in erster Linie ihm zu verdanken. Für Paulus wie für die gesamte biblische Tradition ist das selbstverständlich. Hinter Wachsen und Gedeihen steht der Schöpfer dieser Erde, dieser ganzen Welt, in der wir unterwegs sind und leben können. Hinter Erfolg und Wohlstand steht der Segen Gottes. Dass ein Mensch arbeiten und gut arbeiten kann, das verdankt er nicht sich selbst. Wer hat ihm denn das Leben geschenkt? Gut, seine Mutter. Aber auch die verdankt ihr Leben ja wieder ihrer Mutter. Und nun könnten wir diese Kette fast endlos eben weitergehen und würden dann doch irgendwann bei unserem Schöpfer landen. Und wer hat dem Menschen die Gesundheit gegeben und erhalten, dass er arbeiten, dass er gut arbeiten kann? Etwas können wir zu unserer Gesundheit beitragen, aber das ist eben nur ein geringer Teil, der dazu beiträgt. Das ist Zufall, so sagen manche. Und sie sagen es zu Recht. Zufall ist nämlich das, was uns zufällt. Es ist uns geschenkt worden, unverdient, eben ohne unser eigenes Dazutun. Es ist uns von Gott geschenkt. Gott gibt reichlich. Jedem von uns, jedem Menschen hat er eine ganze Fülle von Fähigkeiten in die Wiege gelegt. Und das ist ja nur ein Teil dessen, was Gott jedem Menschen gibt. Gott gibt reichlich. Gott hat uns reich beschenkt. Schauen wir noch einmal auf diesen herrlichen Erntedanktisch. Und das ist mein erster Punkt heute. Gott gibt reichlich. Gott gibt uns reichlich. Und mein zweiter Punkt schließt dann direkt daran an. Damit wir gerne teilen und helfen. So folgert nämlich Paulus aus dem, dass wir reich beschenkt sind, dass Gott damit etwas verfolgt. Nämlich eben das, dass wir gerne davon abgeben. Unser Wohlstand bringt eben auch Verantwortung mit sich. Er ist uns ja nicht gegeben, damit wir Schindluder damit treiben, sondern um ihn verantwortungsvoll zu nutzen und damit umzugehen. Alles, was wir haben, um jetzt mal in den rechtlichen Kategorien zu sprechen, alles, was wir haben, ist nicht unser Eigentum, sondern nur unser Besitz. Wir können darüber verfügen, aber Eigentümer bleibt Gott. Ihm gehört diese Welt und alles, was darin ist. Wir dürfen den Besitz nutzen. Aber wie das so auch in unserem Rechtssystem verankert ist, so gilt das auch dort. Wer Besitz nutzt, muss sich immer wieder bei dem Eigentümer rückversichern, dass er es so nutzt, wie es in seinem Interesse ist. So sollten wir uns immer wieder Gott gegenüber rückversichern. Nutzen wir das, was du uns gegeben hast, in deinem Sinn? Ich glaube, das gerät auch bei Christen manchmal in Vergessenheit, dass wir eben nur Besitzer, aber nicht Eigentümer sind. Gott gibt uns, damit auch wir gerne geben und teilen mit denen, die nicht so viel haben. Und zwar gerne geben aus freien Stücken, ohne Hintergedanken und ohne so innerliches Knurren. Gerne geben, weil wir uns einfach freuen an diesem Reichtum, der uns gegeben ist, von Gott gegeben ist. Weil wir eben so viel haben, dass wir tatsächlich locker von unserem Überfluss weitergeben können. Aber dass wir sogar dann weitergehend auch an den Stellen gerne geben, wo es vielleicht ein wenig knapper ist. Wo es dann aber trotzdem, auch wenn wir teilen, reicht, um zu leben. Teilen, weil wir wissen, dass es eben nur unser Besitz und nicht unser Eigentum ist. Dazu eine Begebenheit. Als der geheime Medizinalrat Professor Breitenbach gestorben war, da gingen seine drei Söhne, wie das dann so ist, bei so einem Sterbefall daran, sein Erbe zu sichten und dann getreu seinem Willen zu verteilen. Und das war ein reichhaltiges Erbe. Da waren kostbare Teppiche, wunderschöne und auch durchaus nicht ganz billige Gemälde und vieles mehr. Und dann gab es in dieser Wohnung auch eine hohe Vitrine. Diese Vitrine hatte der Verstorbene immer wie seinen Augapfel gehütet. Und in ihr fanden die Brüder nun ganz viele kleine Kostbarkeiten. Schmuckdöschen, eine römische Öllampe, zierliche Elfenbeinstatuetten und vieles mehr. Erinnerungsstücke. Und dann entdeckten sie im untersten Fach ganz hinten etwas Merkwürdiges. Einen Klumpen, wie von noch ungeübter Kinderhand aus Lehm geformt. Und sie holen es hervor und bringen es ins Licht. Und was für eine Überraschung, als sie entdeckten, dass es sich um nichts anderes handelte, als um einen vertrockneten halben Brotlaib. Sie wussten damit nichts anzufangen, aber ihnen war klar, wenn Vater das da in diesem Schrank aufbewahrt hatte, dann musste dieser halbe Laib Brot eine besondere Bedeutung für ihn gehabt haben. Und so fragten sie nun die alte Haushälterin. Als sie den Laib Brot sah, traten ihr Tränen in die Augen. Natürlich konnte sie sich erinnern. Und sie erzählte, wie der Vater in den Hungerjahren nach dem Krieg einmal sehr schwer krank gewesen war. Und zu dieser Krankheit war ein allgemeiner Erschöpfungszustand getreten, sodass die behandelnden Kollegen etwas von kräftiger Kost murmelten, aber dann eben resigniert die Achseln zuckten. Woher soll denn diese Kost, diese kräftige Kost kommen? Und da habe dann damals ein alter Bekannter ein halbes Brot geschickt. Gutes, vollwertiges Schrotbrot, das er selbst von einem Ausländer bekommen hatte. Nun sei aber im Nachbarhaus die kleine Tochter des Lehrers krank gewesen. Und der Medizinalrat habe das Brot an sie geschickt, mit den Worten: Was liegt an mir, altem Mann, das junge Leben dort braucht es nötiger. Wie sie später dann herausstellte, so erzählte die Haushälterin weiter, hatten auch die Lehrersleute das Brot nicht angerührt, sondern an eine alte Witwe weitergegeben, die bei ihnen unter dem Dach eingezogen und dort ein Notquartier gefunden hatte. Die wiederum trug es zu ihrer Tochter, die mit zwei kleinen Kindern in der Nähe in einem Keller Zuflucht gefunden hatte. Als die das Brot in den Händen hielt, erinnerte sie sich daran, dass ein paar Häuse weiter der alte Medizinalrat krank lag, der einen ihrer Buben kürzlich in einer schweren Krankheit behandelt hatte, ohne dafür etwas zu fordern. Nun ist die Gelegenheit da, dass ich mich bei ihm bedanke, dachte sie und brachte ihm das Brot. Wir beide haben es sofort wiedererkannt, so erzählte die Haushälterin, an der Marke, die unter dem Brot klebte, mit so einem kleinen Bildchen darauf. Als ihr Herr Vater sein eigenes Brot wieder in den Händen hielt, da war er maßlos erschüttert und hat gesagt, solange noch Liebe unter uns ist, die ihr letztes Brot teilt, solange habe ich keine Furcht um uns alle. Wir wollen das Brot gut aufheben. Und wenn wir einmal kleinmütig werden wollen, dann müssen wir es anschauen. Dieses Brot hat so viele Menschen satt gemacht, ohne dass ein einziger davon gegessen hätte. Es ist wie ein heiliges Brot, das zum sichtbaren Willen Gottes wurde und Beweis dafür ist, dass sein Wort auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Und dann legte ihr Vater das Brot in die Vitrine. Die drei Brüder schwiegen nach dieser Erklärung lange. Dann sagte der Älteste, nachdem er sich einige Male hatte räuspern müssen, ich denke, wir sollten das Brot unter uns aufteilen. Ein jeder mag ein Stück davon mitnehmen und aufbewahren zum Andenken an unseren Vater und zur steten Erinnerung an jene verborgene Kraft, die den Menschen auch in der bittersten Not das Wort vom Brotbrechen lebendig erhielt und so zum Hüter des Wortes von der Liebe zum Bruder wurde. Mit dieser Geschichte bin ich dann auch schon beim dritten Punkt. Wenn Menschen, wie in dieser Geschichte erzählt, handeln, wenn wir gerne teilen und helfen mit dem, was Gott uns reichlich gegeben hat, dann ist das nicht nur Diakonie, dann ist das nicht nur Dienst am Menschen. Wir tun dann nicht einfach nur eine gute Tat, sondern das ist Liturgie, so heißt es hier im Griechischen tatsächlich, Liturgia, Gottesdienst. Wir tun das dann für und an Gott. Was ihr einem dieser geringsten meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan, so sagt der König im Gleichnis Jesu vom Weltgericht. Also Jesus selbst sagt das, denn er ist ja dieser König, von dem er da erzählt. Und da bin ich dann auch schon beim vierten Punkt. Ihr merkt, jetzt geht's Schlag auf Schlag. Wenn wir teilen und helfen mit dem, was uns anvertraut ist, dann danken wir damit Gott. Wir danken Gott, wenn wir uns für Menschen einsetzen in Not. Der Missionsverein dankt Gott, wenn er so engagiert ist für Menschen in Moldawien und Rumänien. Wir danken Gott, wenn wir unsere Fähigkeiten nutzen, um etwas für die Gesellschaft, um etwas für die Gemeinde, um etwas für einen einzelnen Menschen zu tun. Wir danken Gott, wenn wir von dem abgeben, was wir zum Leben haben. Wir danken Gott, weil und wenn wir so ihm letztlich dienen. Wir danken ihm, wir danken Gott, wenn unser Gottesdienst im Alltag dieser Welt stattfindet. Und so schließlich mein letzter Punkt. Wenn wir Menschen helfen, mit ihnen teilen, dann bewegt sie das. Es bewegt sie innerlich. Ich glaube, das kennen wir alle. Als uns jemand in einer schwierigen Notlage geholfen hat, als jemand mit uns geteilt hat, da hat uns das innerlich angerührt. Im Herzen zutiefst getroffen, betroffen, berührt. Und wahrscheinlich hat es die meisten von uns, wenn nicht alle, dazu gebracht, Gott für diese Hilfe zu danken. Wir haben den Menschen gedankt, natürlich. Wir haben sie gesegnet für ihre Hilfe. Und dann haben wir Gott gedankt, ihn gepriesen. Weil wir eben, was da Menschen uns taten, doch wieder nur Gott sehen konnten. Seine Gaben, seine Hilfe, seine Liebe. Wenn wir helfen, wenn wir teilen, dann zeigen wir unsere Dankbarkeit und bewegen diejenigen, mit denen wir teilen, denen wir helfen, auch wieder zum Danken. Noch einmal zum Mitnehmen, den Gedankengang meiner Predigt, sozusagen das Predigtthema to go, so heißt es hier heute. Gott gibt uns reichlich, damit wir gerne teilen und anderen helfen. Und das ist nicht nur Diakonie, Dienst am und für den Menschen, sondern auch Liturgie, Gottesdienst. Wir sagen Gott damit Dank. Und wir bewegen die, mit denen wir teilen, ebenfalls Gott zu danken. Am Ende unseres Textes, im letzten Satz, stellt Paulus fest, dass wir mit diesem Danken nie zu Ende kommen. So reich und vielfältig sind seine Gaben an uns. Kein Menschenleben reicht aus, um Gott für alles das Dank zu sagen, was wir von ihm bekommen haben. Gott sei Dank. Amen.